Wir sind in der Adventszeit und wir denken miteinander über Psalm 23 nach. Der Herr ist mein Hirte. Kannst du meine Präsentation einblenden? Genau, wir haben schon im November mal gestartet. Ich werde heute auch noch mal ein bisschen einen Einblick geben in die Predigt. Aber heute möchte ich gerne mit dem zweiten Teil weitermachen, mehr als Wellness für die Seele. Aber zunächst lesen wir doch mal zusammen den Psalm 23, so ein klassischer Psalm, den, glaube ich, viele Menschen kennen und der, ich glaube, eine Ermutigung ist, diesem Hirten zu begegnen. Der Psalm stammt von David. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Als ich mich mit diesem Psalm beschäftigt habe, hatte ich fast den Eindruck, das klingt so nach Wellness. Oder so nach diesem Rundum-Sorglos-Paket. Und ich habe mich dann mal auf die Suche gemacht und ich habe gemerkt, Wellness ist ein Thema, was wächst. Ich habe so eine Studie gefunden aus diesem Jahr. Da hieß es, Wellness liegt im Trend. Wellness wächst weiter. Das ist das zentrale Ergebnis der aktuellen Studie zu den Wellness-Trends 2018. Dann heißt es, die Auszeiten im Hotel werden länger. Die Erwartungen an die Hotels, deren Service und inkludierte Leistungen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Ein Rundum-Sorglos-Paket soll den Aufenthalt im Hotel so perfekt und entspannend wie nur möglich machen. Ein ansprechendes Ambiente, Hotelleistung vom Frühstück bis zum Dinner, Nutzung von Wellness- und Fitnessbereich jederzeit. Das Bedürfnis, den komplett durchorganisierten Alltag hinter sich zu lassen, spiegelt sich in der Tatsache, dass sich mehr als die Hälfte der Wellnessreisenden 2 oder mehr Wellnessauszeiten pro Jahr gönnt. Der Markt ist um 12,8% gewachsen. Und ich glaube, diese Zahlen oder diese Studien, dass man diesen durchgetakteten Alltag hinter sich lassen möchte, dass man sich nach Wellness, nach Erholung sehnt, das bringt ja was zum Ausdruck über uns und unsere Bedürfnisse. Wellness, habe ich gemerkt, das ist was, das muss man sich leisten. Oder dafür muss man sich Zeit nehmen. Manche kennen so den Begriff Work-Life-Balance. Und wenn uns das nicht gelingt, dann gönnen wir uns Auszeiten. Speziell ist es natürlich auch, wenn so das mit der Hotel- und Business-Branche, oder, dass solche Wellness-Erholung gelingt offensichtlich nicht mehr zu Hause. Man muss das organisieren, man geht weg. Entspannung heißt, ich mache nicht das, was normal ist, ich mache was Besonderes. Es gibt irgendwie so dieses Rundum-Sorglos-Paket. Und so dieses Stichwort Rundum-Sorglos-Paket habe ich gedacht, das klingt doch eigentlich nach Psalm 23. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Nicht, dass ich irgendwas gegen Wellness hätte. Ich glaube, wir dürfen es uns gut gehen lassen. Unser Wohlbefinden ist wichtig. Und ich glaube, hier geht es auch um unser Wohlbefinden, aber hier geht es effektiv um mehr als Wellness für die Seele. Und das möchte ich euch gerne ein bisschen zeigen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, bei Psalm 23, und das wird ein Punkt sein, auf den ich immer wieder zu sprechen komme bei den Predigten, ist, dass man sich eigentlich bewusst machen muss, wer ist denn mein Hirte? Oder jetzt im Bild gesprochen von diesen Versen, wer ernährt mich? Es geht nicht nur darum, was ich esse, sondern es geht darum, wer mich ernährt. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras, sagt David, und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, warum es mehr als Wellness ist. Es geht hier gar nicht nur um Dinge, die ich empfangen kann, sondern auch um jemand, der mir etwas gibt. Es geht um den, der dahinter steht. Es geht um den, der mich führt, der mir zeigt, wo es Nahrung geht. Darum geht's David. Und ich habe das letzte Predigt gesagt, der erste Satz ist immer wieder, der Herr ist mein Hirte. Das ist der Bezugspunkt, auf den jeder Vers zurückgreift. Jesus sagt ja dann selber von sich, ich bin die Tür für die Schafe, wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird ein- und ausgehen und Weideland finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben. Leben im Überfluss. Und Jesus beansprucht für sich, der gute Hirte zu sein. Und die erste Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir Psalm 23 lesen, wenn wir über unser Wohlbefinden nachdenken als Menschen, dann glaube ich, ist die Frage, wer ernährt mich? Und Vers 1, habe ich gesagt, ist eine Einladung zum Vertrauen. Dabei blendet der Psalm eben gar nicht unsere Lebenswirklichkeit aus. Vielleicht habt ihr das gerade eben gehört, dass er auch vom Tal des Todesschatten die Rede ist, wo man Angst hat, wo es dunkel ist, wo kein Licht hinscheint. Und David wusste ja auch, dass sein Leben nicht nur Idylle ist, nicht alles einfach nur schön. Er hat es erlebt, dass er von seinem eigenen Sohn aus dem Palast verjagt wurde. Er hat es erlebt, dass sein Vorgänger ihm nach dem Leben getrachtet hat. Er hat es erlebt, dass er fliehen musste aus Israel und sich bei Feinden verstecken musste. Er wusste, dass das Leben nicht nur einfach ist. Und gerade deswegen war es ihm wichtig zu sagen, der Herr ist mein Hirte. Deswegen hat er ein Bekenntnis ausgesprochen. Deswegen hat er sich festgelegt. Deswegen hat er sich ermutigen lassen. Ich habe einen Hirten, ich brauche einen Hirten, ich kenne meinen Hirten. Psalm 23 ist eben kein Schafe-Psalm, sondern ein Hirten-Psalm. Ein Psalm, der uns ermutigt, diesen Hirten immer besser kennenzulernen. Und deswegen die Frage, wer ernährt mich, wenn ich mich nach Erholung sehne, wenn ich mich nach Auszeiten sehne, wer schenkt sie mir, wer führt mich, bei wem suche ich? Und natürlich gehört die Frage, die zweite Frage dazu, und die wird auch in Psalm 23 beantwortet. Die Frage, wovon ernähre ich mich? Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Aber ja, wo finde ich denn gute Nahrung? Jesus sagt mal, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Gottes Wort, habe ich mir mal gesagt, ist Nährwort mit Nährwert. Gottes Wort enthält Weisheit und Wahrheit. Gottes Wort ernährt mich, orientiert mich, hilft mir zu entscheiden, was ist denn gutes, saftiges Gras? Was ist denn tragfähiger Grund für mein Leben? Was sind denn gute Entscheidungen, die ich treffen kann in meinem Leben? Da hilft mir Gottes Wort. Gott, der nicht schweigt. Ich staune immer wieder darüber, wie schnell wir uns davon abbringen lassen, Gottes Wort zu lesen. Aber, oder dass wir das vergessen oder es nicht schaffen. Ich kenne diese Herausforderungen, sich Zeit zu nehmen für Gott, auszusteigen, bewusst innezuhalten, ihm zuzuhören. Psalm 23 ermutigt uns. Wenn es uns unser Wohlbefinden wichtig ist, wenn es uns wichtig ist, dass wir geistlich wachsen können, dann müssen wir aufhören, Selbstversorger zu sein. Dann müssen wir bereit werden, uns von einem Hirten führen zu lassen. Er weiß, was mir gut tut. Er weiß, was ich brauche. Er weiß, was gut für mich ist. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal auch schon gesagt habe. Es gibt so beim, weil ich habe die Predigt schon ein paar Mal gehalten, der im Deutschen gibt es so einen Slogan, der Metzger meines Vertrauens. Bei dem kaufe ich dann ein, oder? Oder es werden Labels aufgedruckt, um zu erklären, was für eine Ernährung vertrauenswürdig ist. Oder es gibt ja sogar Studien, wenn da ein Bio-Label oder ein irgendein Label, es muss nicht mal echt sein. Wenn da ein Label drauf ist, dann haben wir den Eindruck, wir essen was Gutes. Die Frage ist, wovon ernähre ich mich und wer hat diese Nahrung produziert? Ist es jemand, der mich liebt, der sich um mich sorgt? Darf der gute Hirte bestimmen, was wir essen, oder sind wir geistliche Selbstversorger? Das ist ja gerade das Faszinierende an Advent und Weihnachten, und darüber werden wir auch noch weiter nachdenken, dass Gott nicht fern bleibt. Dass er nicht zuschaut, wie Menschen mühsam ihren Weg suchen, sondern dass er in diese Welt kommt. Dass er nicht nur kurz zu Besuch ist, und sich dann schnell wieder zurückzieht in seinen Palast, sondern dass er Kind wird. 30 Jahre hier auf der Erde verbringt. Menschen lehrt und führt und erklärt. Uns sogar seinen Geist schenkt. Zu uns eine persönliche Beziehung aufbaut. Gott behält sein Wissen nicht für sich. Er sagt nicht, ich wüsste ja, wo es gute Weide gäbe. Er sitzt nicht einfach im Himmel und dreht Däumchen und sagt zu sich selbst, ja, ich weiß ja Bescheid, sondern er zeigt uns, wo es Nahrung gibt. Ich bin die Tür, sagt Jesus. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden, er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Was trauen wir Jesus zu? Vertrauen wir dem, was er uns sagt? Ich habe noch eine dritte Frage formuliert. Ist jetzt wahrscheinlich keine Überraschung. Nachdem ich gefragt habe, wer ernährt mich? Die Frage nach unserer Beziehung zur Bibel ist die Frage nach unserer Beziehung zu Gott. Die Frage nach unserer Beziehung zur Bibel ist die Frage nach unserer Beziehung zu Gott. Was ich damit meine ist, wenn wir wissen wollen, wer Gott ist und wie Gott ist, dann müssen wir uns Zeit nehmen, um die Bibel zu lesen. Und die Bibel ist kein göttliches Buch in dem Sinn, dass sie vom Himmel gefallen ist. Die Bibel ist ein göttliches Buch, weil Gott geredet hat und wir darin dem begegnen, was er gesagt hat. Aber die Bibel ist nicht Selbstzweck, sondern lädt uns immer wieder ein, zu Gott zu kommen. Und wenn wir Mühe damit haben, Zeit zu finden, zum Bibel zu lesen, dann kann das eben auch seine Ursache darin haben, dass wir sagen, unbewusst oder bewusst, so wichtig ist das jetzt vielleicht auch nicht alles, was da drin steht. Und deswegen die Frage, wie sieht's mit deiner Beziehung zu Gott aus? Wer ernährt dich? Wovon ernähre ich mich? Wem vertraue ich? Der dritte Punkt ist, bei wem komme ich zur Ruhe? David spricht er nicht nur von den grünen Wiesen, von den saftigen Weiden mit jungem Gras, wo man gut fressen kann, sondern er spricht auch bewusst von Wasserstellen, an denen ich zur Ruhe komme. Aber eben, er sagt zunächst mal, er führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Und ich kenne so diesen Wunsch, abzuschalten, zur Ruhe zu kommen. Aber vielleicht müssten wir uns wirklich mal fragen, bei wem komme ich denn eigentlich zur Ruhe? Was ist denn das Ziel von Auszeit und Wellness? Von wem oder was brauche ich Abstand? Klar, Familie, Beruf. Aber brauche ich vielleicht auch mal Abstand von mir? Oder will ich zu mir selbst kommen? Das ist vielleicht so eine Frage, die man sich mal stellen kann. Was oder wen suche ich denn eigentlich? Suche ich mich, dass ich bei mir zur Ruhe kommen kann? Oder suche ich Gott? Wem vertraue ich denn? Das ist ja der Unterschied zwischen Meditation, wie sie zum Beispiel Martin Luther gelehrt hat, und Meditation, wie sie heute in unserer Gesellschaft gelehrt wird. Martin Luther hat gesagt, Meditation ist ein Nachdenken, ein Hingehen zu Gott und nicht ein nach innen sich kehren, zu mir selbst kommen. Bei wem komme ich denn zur Ruhe? Von wem brauche ich denn Abstand? Zu wem will ich denn hinkommen? Zu mir? Muss ich mich selbst finden? Oder muss ich Gott finden? Natürlich ist es gut, wenn wir über uns selbst nachdenken. Ihr wisst, dass ich kein Extremist bin, der sagt, alles ist böse. Aber die Frage ist, was ist das letzte Ziel? Was brauche ich denn eigentlich? Und David sagt, er führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er ist mein Hirte. Und deswegen glaube ich, dass bei der Frage nach der Ruhe immer wieder auch die ganz praktische Frage gestellt werden muss, bei wem erhole ich mich, wo suche ich Ruhe, wovon will ich denn eigentlich Abstand haben und wohin will ich denn eigentlich gehen? Ich habe noch eine vierte Frage formuliert beim Thema Ruhe, nämlich die Frage, wie erhole ich mich? Es gibt ja im Schöpfungsbericht im Alten Testament gibt es eine Stelle, wo was ganz Erstaunliches eigentlich berichtet wird. Da heißt es ja, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Man kann sich, warum ist das erstaunlich? Ja, ich meine, Gott war wahrscheinlich nicht erschöpft. Oder? Warum ruht er denn eigentlich? Ich glaube, dass er ruht, um uns ein Beispiel zu geben. Und man kann das ja auch wahrscheinlich machen aus der Perspektive von 2. Mose 20, Vers 8, eines der 10 Gebote. Da heißt es, halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche. Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie steht es um den Sabbat in unserem Leben? Wann machen wir Pause? Wann erholen wir uns? Wann gibt es diesen Tag? Stellt sich doch die Frage, wo ist unser Sabbat? Was machen wir am Sonntag? Sind unsere Sonntage erholsam, Gelegenheiten zum Auftanken, aber auch Gelegenheiten, um Gott zu besuchen, um Gott zu begegnen? Die Frage ist für mich auch, warum gehen wir denn eigentlich am Sonntagmorgen in Gottesdienst? Weil wir müssen? Weil wir kleine Kinder haben, die uns schon um 6 wecken? Weil wir unter seniler Bettflucht leiden? Weil es Tradition ist? Oder hat es den Sinn, Gott zu begegnen, Gott zu suchen? Diesen Tag zu ehren, indem wir ihm eine wichtige Zeit geben. Uns von ihm beschenken lassen, uns auf ihn ausrichten, ihn suchen. Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche. Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Und ich bin nicht der Erste, der das sagt, aber es ist immer wieder wichtig, dass wir uns das in Erinnerung rufen. Wenn das stimmt, was da steht, dann hat Gott ein Siebtel unserer Zeit als Ruhezeit, als Freizeit geschaffen. Und gerade in unserer Zeit, wo wir durchgetakteten Alltag haben, ihr erinnert euch vielleicht an die Ergebnisse von dieser Studie, ist es vielleicht wichtig, dass wir wirklich bewusst Ruhezeiten einplanen und uns auch daran halten. Deborah und ich haben das schon lange für uns gesagt, dass wir eigentlich wirklich versuchen, zum Beispiel den Montag frei zu machen, dass ich da nicht arbeite und auch nicht studiere. Weil wenn ich den Montag auch noch arbeite, dann arbeite ich ja 14 Tage am Stück. Das ist ja nicht nur ein siebter Tag, den man dann arbeitet. Es geht ja dann gerade weiter. Als ich die Predigt vorbereitet habe im Sommer, bin ich noch auf eine spannende Sache gestoßen im Internet. Arbeiten Sie noch oder schlafen Sie schon? Da ging es darum, dass es manche US-Konzerne bieten Schlafräume an, weil der Powernap so wichtig ist. Und ich habe mich da ein bisschen damit beschäftigt. Es gibt tatsächlich, John Piper hat so eine kleine Theologie des Schlafes entwickelt. Wie erhole ich mich? Sabbat, aber vielleicht ist auch der Schlaf wichtig. Die Bibel sagt dazu tatsächlich was. Lesen wir mal zwei Bibeltexte. Psalm 127, Vers 2. Vergeblich ist es, dass ihr so früh aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt, um dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen. Denn genauso viel gibt der Herr den Seinen im Schlaf. Oder? Eine bittere Erkenntnis. Das heißt nicht, dass man nicht fleißig sein soll. Ein Freund hat diesen Bibelvers mal versucht, sehr wörtlich zu nehmen und hat nichts auf seine Prüfung gelernt. Er ist dann durchgefallen. Das heißt es nicht, aber es heißt, dass wir unser Schlafbedürfnis erinnert uns daran, dass wir nicht alles selber im Griff haben. Unser Schlafbedürfnis erinnert uns daran, dass wir Grenzen haben. Und jeder von uns kommt an seine Grenzen. Der eine früher, der andere später. Der eine braucht 6 Stunden Schlaf, der andere 10 Stunden Schlaf. Wie auch immer, aber irgendwann kommen wir an unsere Grenzen. Und Gott ist so völlig anders. Psalm 121, Vers 4. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Schlaf ist also nicht nur eine Erinnerung daran, dass wir Grenzen haben, Erholung und Ruhe brauchen, sondern auch eine Erinnerung daran, dass Gott so anders ist. Dass er über uns wachen kann. Er, der gute Hirte, bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Und deswegen ist hier die Rede von mehr als Wellness für die Seele. Weil es nicht nur darum geht, was ich mir selbst verschaffe und um Dinge, die ich buche oder mir erwerbe für viel Geld, sondern es ist die Frage, wer ernährt mich? Nach der Quelle von guter Nahrung, gesunder Nahrung, auch geistlicher Nahrung, Nahrung für unsere Gedanken. Es ist auch die Frage, wie ernähre ich mich? Wann nehme ich Gottes Wort zu mir? Wann nehme ich mir Zeit, um Gottes Wort zu lesen? Weil es nicht nur um Gottes Wort, sondern um Gott selbst geht. Bei wem komme ich zur Ruhe? Brauche ich Abstand von anderen, um zu mir selbst zu kommen, oder brauche ich auch mal Abstand von mir? Brauche ich auch jemand, der mir den Spiegel vorhält? Brauche ich jemand, der mir Vergebung zuspricht? Brauche ich jemand, der mir seine Liebe zeigt? Und wie erhole ich mich wirklich? Ich habe hier unten nochmal diesen Bibelvers eingeblendet von Jesus, der sagt, nicht nur, ich bin die Tür, durch die man ein- und ausgehen kann und gute Weide finden kann, sondern auch sagt, ich bin der gute Hirte. Jesus greift dieses Bild vom guten Hirten was David formuliert hat, und David war ja nicht nur König von Israel, sondern Schafhirte auch, hat jahrelang die Schafe seines Vaters gehütet. Jesus greift dieses Bild auf und wendet es auf sich selbst an. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Wir haben jetzt die Gelegenheit, Psalm 23 nochmal zu hören. Das Musikteam hat auf meinen Wunsch hin eine Version vom Psalm 23 geübt. Herzlichen Dank dafür. Und ihr dürft einfach zuhören und vielleicht auch innerlich beten. Vielleicht gibt es Punkte, an denen ihr sagt, ja, vielleicht habe ich viel zu lange darauf gewartet, all das, was mich beschäftigt, vor Gott zu bringen. Ich ermutige euch mal, die Psalmen zu lesen. Ich bin ganz neu erstaunt, wie David betet. Ich habe mit Leuten geredet, die haben gesagt, so wie David betet, würde ich nie beten. Ich gedacht, ja, warum denn eigentlich? Dann habe ich gemerkt, ja, auch meine Gebete, unsere Gebete sind ganz oft Vorschläge, die wir Gott unterbreiten, so nach dem Motto, schenkt doch bitte, dass ich einen guten Test schreibe in der Schule oder schenkt doch mir bitte, dass ich mit meinem Chef besser umgehen kann. Aber was David macht, er schüttet sein Herz aus. Er sagt, was er erlebt. Er sagt, was er nicht versteht. Er sagt, wo er von Gott und anderen enttäuscht ist. Er erzählt, was er erlebt. Und ich lade uns ein, jetzt dieses Lied, diese Zeit zu nutzen, zum guten Hirten zu kommen. Zu Jesus zu kommen und ihm zu sagen, sei du mein guter Hirte. Hilf mir in der nächsten Woche, mich gut zu ernähren. Zeig mir, wie ich zur Ruhe kommen kann. Zeig mir, was ich bleiben lassen soll, damit ich Zeit habe für dich. Erinnere mich in der nächsten Woche daran. Ich sehne mich danach. Oder vielleicht all die Dinge zu erzählen, die uns letzte Woche gestresst haben. Wir sind am Ende vom Gottesdienst angelangt. Ich möchte euch einladen, zum Segen aufzustehen und gleichzeitig noch die Einladung für nächsten Sonntag aussprechen. Dann geht's weiter mit Der Herr ist mein Hirte und mit Psalm 23. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr blicke dich freundlich an und schenke dir seine Liebe. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Glück und Frieden. Amen. Einen fröhlichen Sonntag und wer möchte, darf gerne noch Gemeinschaft pflegen beim Kaffee und allen anderen feinen Sachen, die noch da sind.